Hallo, da bin ich wieder mit einer neuen Folge von Radio Respawn. Und ja, das ist die letzte Folge vor dem großen Summer Game Fest Marathon, vor dem ich ein bisschen Angst habe, vor dem ich noch nicht weiß, wie ich das alles covern soll. Aber das kriegen wir schon alles hin. Es soll heute da nochmal um die Spiele gehen, die ich so zuletzt gespielt habe. Ich bin generell gerade irgendwie so ein bisschen im Abarbeiten von einfach Sachen und komme jetzt gerade irgendwie sehr wenig zum Spielen. Weil ich war jetzt auch auf der Dokumi 2026 in Düsseldorf, das zweite Mal jetzt für mich, und es hat mir wieder sehr gut gefallen. Ich muss sagen, die Messe ist an sich extrem interessant, hat sehr viel zu bieten. Das war ja diesmal zeitgleich mit der TwitchCon in Rotterdam, wo ich ja eigentlich auch die beiden Jahre zuvor immer war. Aber ich muss wirklich sagen, bei der TwitchCon kriegt man da nicht so ganz viel geboten für sein Geld. Da ist die Dokumi der deutlich bessere und interessantere Deal. Nicht nur aufgrund der Größe, ne, weil du da einfach mehr siehst. Also TwitchCon, klar, dann hast du erstmal ein bisschen Fahrt, brauchst eine Unterkunft. Das ist alles in allem sehr teuer, muss ich sagen. Und dann ist, wie gesagt, relativ wenig dort zu sehen. Und dann mag ich doch lieber den ganzen Vibe der Dokumi und die Leute, und das ist schon alles sehr, sehr interessant. Vor allem ist es also es ist nicht einfach nur mehr, es ist auch einfach diverser. Also du hast so viel mehr Angebot, du hast ganz viele Händler, ganz viele Künstler, Sachen, die gebastelt werden, Figuren, Plüschis, Kunst, Bücher, Mangas, da ist so viel mehr einfach, und da reicht ein Tag gar nicht. Und bei der TwitchCon, also da kann, also wenn du, oh, weiß ich nicht, um 12 Uhr mittags startest, hast du um 16 Uhr wahrscheinlich alles gesehen. Oder lass dir Zeit, dann hast du um 17 Uhr alles gesehen. So, und auf der Dokumi, da brauchst du tatsächlich ein bisschen mehr Zeit. Und ich habe die Messe genutzt, um viel zu sehen. Ich habe aber auch ganz viele Videos gemacht, die kann man sich gerne bei Instagram angucken. Zum Beispiel Pokémon erraten, Kiss, Mary, Kill mit Anime-Charakteren oder auch ein Top-3-Anime-Ranking habe ich gemacht. Und auf meinem YouTube-Kanal kommt noch ein Vlog. Das ist mein allererster Vlog. Ich habe noch nie einen Vlog gemacht, aber ich wollte tatsächlich einfach mal, ja, die Messe aufschnappen und den ganzen Vibe und was es dort gibt. Und einfach mal so ein, ja, ich glaube, insgesamt hab ich 1,5-2 Stunden gefilmt. Wollte mal einfach so ein bisschen vom Tag mitnehmen. Und das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon sehr aufs nächste Mal. Muss aber auch sagen, die Dokumi ist sehr groß geworden mittlerweile. Also die ist deutlich größer als noch im Jahr davor, weil da war ich ja auch. Und ich muss sagen, gerade so Freitag, Samstag war es brutal voll. Der Sonntag ging tatsächlich sogar noch. Also ich würde sagen, der Sonntag war ungefähr so wie der Samstag im letzten Jahr. Also man hat schon gemerkt, dass das ein viel, viel größeres Interesse mittlerweile an der Messe ist als zuvor. Es sind viel mehr Leute gekommen. Ich glaube, eine 250.000 war es oder so. Und das ist schon ganz schön viel. Und das hat man auch gemerkt. Es war sehr, sehr wuselig. Und da muss man sich vielleicht überlegen, ob man da vielleicht nicht doch irgendwie noch so eine Halle irgendwie dazu nimmt, dass man das alles so ein bisschen breiter fächert. Weil ich habe das Gefühl, gerade so in diesem Spot so rund um Halle 4, 5 und dann gegenüber 9, da ist super viel los, ne? Weil da hast du auch die ganzen Foodstände und da sammelt sich sehr, sehr, sehr viel. Mein Tipp, also wer auf die Dokumi gehen will, einfach, also wenn man dann gerade auf diese Fläche draußen läuft, einfach nach links runter, wenn man zum Beispiel ein bisschen weniger Trubel haben möchte. Da sind ja auch Foodspots, aber die sind deutlich weniger überfüllt. Also klar, sind auch einige Leute, aber die sind deutlich, deutlich, deutlich ruhiger als da im Mittelbereich. Also, weil da wollen irgendwie gefühlt alle essen. Und das ist, da sind teilweise Schlangen. Holy shit, das ist wirklich, wirklich heftig. Das kann ich nicht ganz empfehlen. Und meine Empfehlung ist auch, keine Burger für 13, 14 Euro kaufen, obwohl ich glaube, es waren 14, sondern lieber irgendwelche Bowls bei diesen japanischen Ständen. Da kriegt ihr mehr und besseres Essen für euer Geld. Das ist noch eine Empfehlung. Und falls das irgendwer von der Dokumi hört, also das Obwohl, ich weiß nicht mal, ob die was dafür können. Aber das Internet war wirklich grausig. Also letztes Jahr hatte ich damit gar keine Probleme, weil ich habe ja auch von dort einen Stream gemacht. Aber dieses Jahr war es ganz, 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 ganz schlimm. Ich meine, klar, Vodafone, das ist auch mehr ein Zustand. Aber ich habe wirklich letztes Jahr gar keine Probleme gehabt. Und diesmal war es wirklich schlimm. Ich habe auch mit anderen gesprochen. O2 und Vodafone war wohl ganz schlimm. Telekom hatte keine Probleme, of course, aber das Geld habe ich nicht, um das zu bezahlen. Insofern war das ein bisschen frustrierend, aber es war ganz, ganz merkwürdig. Draußen war es ganz schlimm und in den Hallen selbst ging's. Und das habe ich nicht verstanden, weil eigentlich eine Halle, die schirmt ja eigentlich so das Mobilfunksignal ab, weil ne, das ist ja ein riesen Metallkäfig so. Und da war es wunderbar. Aber sobald du rausgegangen bist, war das Internet scheiße. Ich kann mir das nicht erklären, ich weiß nicht warum. Ich weiß auch nicht, ob das schlechtere Internet damit zu erklären ist, dass einfach mehr Leute da waren und dementsprechend das Datenvolumen ausgereizt wurde. Ich weiß nicht, wie mobiles Internet funktioniert. Ich weiß nicht, ob das so erklärbar ist, aber in meinem Kopf macht das alles Sinn, deswegen erkläre ich mir das jetzt einfach so. War halt nur für mich dann ein bisschen. Naja, war nicht so cool. Aber ja, vielleicht mache ich das nächstes Jahr alles irgendwie anders oder muss doch irgendwie so zur Telekom oder ich weiß noch nicht oder mache gar keinen Stream und mache dann halt nur normale Videos, weil das auch sehr viel Spaß gemacht hat. Das weiß ich noch nicht, aber ich freue mich auf jeden Fall auf die Messe, auch wenn sie nächsten Jahr nicht im Mai ist, sondern Anfang, Mitte Juli. Ich glaube Anfang Juli. Aber das ist natürlich nicht so toll, weil der Juli tendenziell ja schon ganz schön warm ist. Obwohl, ich meine, viel, viel wärmer als dieses Jahr wird es, glaube ich, nicht, weil wir hatten auch über 30 Grad. Es war eine brüllende Hitze. Ich habe gesweatet wie ein Esel. Aber ja, Juli, da dürfte es tendenziell eher weniger besser sein. Und großartig gewählt, direkt daneben in der Merkur-Spielhalle geben die Toten Hosen ihr Abschiedskonzert. Also das ist wirklich herausragend organisiert. Es ist nicht nur so, dass die einfach in der gleichen Stadt ihr Abschiedskonzert machen. Nein, das ist direkt daneben. Wir teilen uns die Parkplätze wahrscheinlich sogar. So toll ist das. Also ja, ich weiß es nicht. Es hieß irgendwie, ja, der Messekalender der Messe Düsseldorf ist irgendwie so voll gewesen, daher musste man das wählen. Aber holy fuck, die Dokumi ist doch wahrscheinlich eins der Aushängeschilder mittlerweile von der Messe Düsseldorf, oder? Also, welche Messen sind denn da noch größer? Ich weiß, dass die Boot sehr, 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 sehr groß ist und die Caravan-Messe meine ich auch noch. Aber come on, das muss doch eins der Aushängeschilder der ganzen Messe sein. Also da müsste doch ein bisschen mehr Priorität eingeräumt werden können, meine ich. Deswegen, ja, da bin ich mal sehr gespannt, was das gibt. Wobei, ich weiß jetzt gar nicht, welcher Tag das Abschlusskonzert ist, ob das Freitag oder Samstag ist. Der Tag dürfte dann wahrscheinlich weniger empfehlenswert sein. So, aber um Dokumi oder Tote Hosen soll es ja gar nicht gehen, sondern um die Spiele, die ich so zuletzt gespielt habe. Und ja, das waren, wie gesagt, gar nicht mal so viele, wie ich gerne gespielt hätte, weil ich halt eben viel mit Videoproduktion beschäftigt war. Und deswegen geht es heute um die Spiele Forza Horizon 6, 007, First Light, Call of the Elder Gods und Directive 8020. Und ich fange mal auch mit Directive 8020 an. Das ist das neue Supermassive Game. Und Supermassive Games kennt man ja durch Until Dawn, The Quarry und die Dark Pictures Spiele, von denen ich, ehrlich gesagt, auch kein großer Fan bin. Also, ich würde sagen, Until Dawn ist sehr durchschnittlich. The Quarry ist ganz großer Quatsch, aber den ich wenigstens sehr, sehr lustig finde. Also, da hatte ich tatsächlich Spaß mit. Und Dark Pictures habe ich jetzt noch nicht so viel gespielt. Nur Man of Medan habe ich auch wirklich beendet. Fand ich aber relativ langweilig, muss ich sagen. Und das hat mich jetzt nicht wirklich begeistert. Deswegen war ich im Vorfeld jetzt auch nicht super hyped, aber ich war zumindest gespannter, weil ich habe Directive 8020 im letzten Jahr auf der Gamescom zweimal gleich anspielen dürfen, weil du hast ja auch wieder ne, so die ähnliche Struktur, dass du ein bisschen Gameplay hast, ein bisschen Quicktime-Events und ein bisschen Entscheidungen und dann wollte ich einfach mal so ein bisschen gucken, okay, was passiert, wenn ich dies mache und was passiert, wenn ich das mache, ne? Und dann gab es unterschiedliche Ausgänge in der Gamescom-Demo. Und ich fand die erstmal gar nicht mal so verkehrt. Die hat mich schon etwas neugierig gemacht. Vielleicht kurz zum Setup. Es ist ein im Science-Fiction-Universum angelehntes Spiel. Man spielt eine Crew, die auf dem Weg ist zu einem neuen Planeten, weil die Erde haben wir so ein bisschen kaputt gemacht und suchen gerade nach einem Ersatzplaneten. Und die Crew, da sind erstmal zunächst zwei Leute wach, die anderen sind noch irgendwie in so einem Kryo-Schlaf. Und während die wach sind, gibt es einen Einschlag und eine, gut, das wissen die zu dem Zeitpunkt nicht, aber der Spieler weiß es, so eine glibbrige Substanz schlägt durch die Wand des Raumschiffs. Und im gleichen Moment wird eine der beiden Personen wahnsinnig und versucht, die andere dann auch zu killen. Und nachdem das dann irgendwie auch passiert ist, werden dann irgendwann die anderen Leute oder die Crew, die restliche Crew des Raumschiffs wach und wird dann mit der Situation konfrontiert und da geht's dann halt so richtig los. Und in der Gamescom-Demo habe ich, wie gesagt, den Teil davor gespielt, also quasi das Intro. Und deswegen war ich da eigentlich erstmal ganz guter Dinge, weil ich in dieser Gamescom-Demo auch gemerkt habe, und das haben mir halt eben auch die Devs gesagt, der Anteil zum Beispiel an Quicktime-Events, der ist deutlich geringer, würde ich sagen, in diesem Spiel als bei den anderen Supermassive Games. Dafür aber mehr, dass du mehr Spielanteil hast. Also du hast mehr Möglichkeiten oder einen höheren Anteil dessen, wie du oder dass du deine Figur durch die Welt oder eben durch das Schiff bewegen kannst und eben auch mehr Spielmechaniken. Das sind jetzt nicht super viele. Im Wesentlichen würde ich es auf zwei herunterbrechen. Und zwar einmal, dass du jetzt so Stromleitungsrätsel hast, also dass irgendwie eine Tür verschlossen ist und dann musst du halt mit deinem Supervision gucken, okay, wo läuft der Strom lang und wo muss ich den Schalter aktivieren, damit der Strom zur Tür weitergeleitet wird. Und eben dann auch noch, dass du stealthen musst, also dass du irgendeine Gefahr hast und dann musst du drumherum schleichen und da hast du jetzt halt nicht besonders viele Möglichkeiten. Also es läuft dann meist eigentlich immer so ab, ne? Also laufen, wenn das Ding dann gerade in eine andere Richtung guckt und warten, wenn es gerade in deine Richtung guckt. Ich meine, ja, ist erstmal ganz gut, dass es einen höheren spielerischen Anteil hat, weil ich finde, das hebt sich dann nochmal so ein bisschen vom Rest ab und ich glaube, da hätte man auch viel draus machen können. So für die Gamescom-Demo war es jetzt erstmal okay, weil es halt so eine 20-30-Minuten-Demo war und da so einen Eindruck zu bekommen, okay, das sind die spielerischen Möglichkeiten, fein. Das Problem ist, dass diese Spielmechaniken, die einzigen sind, die sich von A bis Z immer wieder wiederholen. Also da kommt im Prinzip spielerisch nichts Neues. Und das ist das große Problem. Im Prinzip hast du dann nämlich wie einfach wieder dieses, okay, ich gucke jetzt einen Film, treffe hier und da mal Entscheidungen, ganz selten habe ich Quicktime-Events und wenn ich spielen soll, mache ich halt immer das Gleiche. Und das dann über, ich weiß gar nicht, wie lange ich gebraucht habe, 8, 9 Stunden, das ist dann mit der Zeit jetzt nicht so innovativ und nicht so aufregend, muss ich sagen. Und mein Problem mit den Supermassive Games generell ist vor allem die Erzählung. Die ist meistens nicht besonders gut und ein ganz großes Problem, was ich damit habe, ist, dass ich mag es generell in so Horror- oder Mystery-Dingern, wenn das große Mysterium, das, was dich umhaut, ne, was ist die Gefahr, wenn das zum Schluss revealed wird, wenn du das die ganze Zeit nicht weißt und immer so ein bisschen im Dunkeln tappst. Aber die kriegen es hin, diese Gefahr entweder am Anfang oder spätestens zur Mitte des Spiels schon bekannt zu geben. Und so hast du das auch hier. Du weißt quasi schon ab dem ersten Viertel, was die Gefahr ist und warum. Und spätestens ab Mitte des Spiels weißt du sogar schon, wie das Spiel endet. Nur die Figuren scheinen das nicht zu raffen, wie das Spiel endet. Und dann denkst du dir so, eigentlich ist das gerade kackegal, was wir machen. Weil das Ende doch schon eigentlich, das steht doch schon fest. Und surprise, so kommt das Ende dann auch. Und eigentlich ist egal, was man in der zweiten Hälfte macht. Weil das Schicksal eigentlich schon besiegelt ist. Und das macht halt erzählerisch absolut keinen Sinn. Also ich finde die Story per se trotzdem irgendwie ganz cool, sie ist nur wieder nicht richtig gut erzählt, sie ist wieder, hat so viele Lücken und Momente, wo man sich denkt, ach komm, das hätte man alles irgendwie spannender machen können, aber so die Grundprämisse, die mag ich eigentlich, die ist wahrscheinlich sogar von all dem, was ich bisher gespielt habe von dem Studio, sogar noch das Interessanteste. Es gibt auch einen kleinen Plot-Twist gegen Ende, der sogar ganz cool ist, aber das ist wirklich eher so, schon so ein untergeordnetes Ding, weil das große Ding halt schon viel früher feststeht. Und das ist halt, ja, dann nicht so ganz befriedigend. Und eine ganz große Schwäche generell dieser Reihe. Und ich glaube, das kriegen die auch nicht hin. Das kriegen die nicht mehr hin, wirklich. Außer die haben ein ganz anderes Schreiberteam oder ich weiß nicht mal, ob es an den Writern liegt oder einfach an den Leuten, die das halt directen. Ne? Also irgendeiner muss ja die Vorgabe machen. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar ja, an denen liegt. Insofern muss ich sagen, es ist nicht ganz so trashig wie die anderen Supermassive Games. Das auf jeden Fall. Es ist nicht ganz so dämlich. Von der Vertonung her muss ich sagen, gibt es ganz, ganz, ganz große Schwankungen. Egal ob im Deutschen oder im Englischen. Es gibt Stimmen, die sind wirklich gut, wirklich mitreißend und die fesseln. Und dann gibt es aber auch Stimmen, die sind... Alter, ich hatte das Gefühl, die wussten nicht mal, was sie da eigentlich reden sollen. Das ist so vorgelesen, so emotionslos, da oder ob kein Sprecher verfügbar war und das irgendwie die Studioleute selber gemacht haben. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Du hast eine ganz große Differenz zwischen ganz vielen Sprechern in der Qualität, wie gesprochen wird. Und das ist so, also in den schlechtesten Momenten so krass, dass selbst Leute, die sich eigentlich nie mit sowas befassen, sich schon denken, boah, also, hör mal, dafür, dass hier gerade so die Bude am Scheppern ist, pennst du aber fast ein beim Reden. Das nervt teilweise. Das nervt teilweise tatsächlich. Ich würde dem Ganzen eher so 2,5 von 5 Sternen geben. Mehr kriegen die anderen Supermassive Games bei mir jetzt auch nicht. Es ist nicht das Lustigste, es ist nicht das Bestgeschriebenste. Es hat vielleicht die beste Ausgangslage storytechnisch, aber es macht dann doch wieder zu wenig draus und driftet da manchmal wieder in falsche Ecken ab, wie es sich erzählt. Spielerisch, wie gesagt, hätte ich mir einfach gewünscht, dass da mehr gemacht wird, dass da die Spielmechaniken ein bisschen mehr gefüttert werden oder dass es da vielleicht noch das ein oder andere gibt, was man da irgendwie dazusetzt spielerisch, weil so grundsätzlich die Ausrichtung, dass man mehr spielerischen Anteil hat, die finde ich nicht verkehrt. Das sorgt einfach nochmal für frischen Wind und gerade so die Balance zwischen Gameplay, Entscheidungen, Quicktime-Events und einfach Story-Dialoge genießen, die ist an sich sogar ganz gut. Nur wie das jeweils immer umgesetzt wird, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Und deswegen Supermassive Game hat hier ein Spiel gemacht, was viele richtige Ansätze hat, definitiv. Aber nicht so umgesetzt, dass ich sagen würde, ja, jetzt bin ich Supermassive Games Fan. Da bin ich nach wie vor leider noch immer weiter weg. Ich weiß auch gar nicht, wie sich das verkauft hat. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ging immer noch so ein bisschen unter im Gegensatz zu den anderen Spielen von denen. Da habe ich mich jetzt gar nicht damit befasst, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich das Ding war. Und bin natürlich trotzdem gespannt, was demnächst da noch so von dem Studio kommt. Machen wir weiter mit Call of the Elder Gods. Das ist ein etwas kleineres Spiel, aber eins, worauf ich mich gefreut habe, weil das ist der Nachfolger von Call of the Sea und das habe ich vor keine Ahnung wie vielen Jahren mal im Game Pass gespielt. Das ist ein so Rätsel-Adventure mit so im Lovecraft-Universum, würde ich sagen, weil es so von der ganzen Story schon so sehr darauf auch ausgelegt ist. Und hier hast du den direkten Nachfolger. Ich möchte das jetzt auch gar nicht zu tief aufschlüsseln, das Game, weil ich habe ein Testvideo zu dem Spiel gemacht auf meinem YouTube-Kanal. Und wer sich da ein bisschen mehr zu anhören, ansehen will, kann gerne da einmal reinschauen. Trotzdem so ein kleiner Roundup. Ja, ist wie gesagt so ein Rätsel-Adventure und knüpft an die Story vom ersten Teil an. Man spielt jetzt aber diesmal zwei Figuren. Und zwar spielt man einmal Harry, den man ja auch aus dem ersten Teil kennt. Und dann spielt man jetzt Evangeline. Das ist eine neue Figur. Und die ist ja noch deutlich jünger. Harry ist ja mittlerweile jetzt schon alt geworden. Aber dieses Duo ist sehr unterschiedlich, aber es harmoniert sehr gut. Harry ist so der mittlerweile ja sehr frustrierte, alte, grummelige Typ, der aber trotzdem ein gutes Herz hat. Und Evangeline ist sehr forsch, sehr direkt und möchte vielleicht teilweise ein bisschen naiv, aber möchte auch voranpreschen, um das Rätsel zu lösen, was so hinter der Geschichte steht. Weil es scheint so ein bisschen zu sein, dass Harrys Arzt und Psychiater nicht so ganz, ja, das ist, was er vorzugeben scheint. Und zwar gibt es wohl ein Mysterium, was Harry nach wie vor irgendwie verfolgt. Und was das ist, das möchte ich jetzt noch, das ist immer so schwierig, weil das so wirklich so ein Story-Game ist. Deswegen möchte ich jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. Aber ich muss sagen, die Story ist wirklich, wirklich spannend geschrieben. Sie ist teilweise ein bisschen wirsch und sehr abstrus, aber irgendwie cool abstrus. Es gibt den ein oder anderen Moment, wo ich mir immer noch unsicher bin im Nachgang. Ist das alles so schlüssig? Geht das auf? Aber ich glaube schon, weil du hast auch hier eine Thematik, die viel so um Dimension und Zeitreisen, vor allem Zeitreisen geht. Und da sind so die ein oder anderen Momente, wo ich mir denke, ich glaube, ich habe so ein paar Plotholes erkannt, aber sie sind nie so krass, dass sie, ich sag mal, mein Gefühl zur Story irgendwie trüben oder so. Das kann ich jetzt nicht behaupten. Aber aufgrund der Figuren, die da noch so vorkommen und was du dann auch während dieser Zeitreisen da erlebst, das ist schon sehr abstrus. Da muss man sehr, sehr offen für sein. Ist, wie gesagt, auch angelehnt so an das ganze Lovecraft-Ding. Vielleicht sogar noch ein bisschen abstruser teilweise. Da muss man offen für sein. Aber mir hat das trotzdem sehr, sehr gut gefallen. Mir hat die Vertonung sehr gut gefallen. Also alle Figuren hier in diesem Spiel sind wirklich herausragend gut gesprochen. Auch wie die Dialoge geschrieben und vertont sind, das ist richtig gut. Weil man hat ja zum Beispiel bei Spielen ganz oft den Fall, wenn zwei sich unterhalten und einer unterbricht den anderen, dass dann immer noch diese eine Sekunde Pause ist. Weil dann die Spuren nicht glatt übereinander laufen. So in einem normalen Dialog, wenn jemand unterbricht, dann passiert das ja parallel, ne? Also, dass wenn ich rede, dann redet jemand anderes rein, dann überschneiden sich zwei Tonspuren. Und das haben die hier wirklich gut gemacht. Das klingt wirklich, wirklich authentisch. Das ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Und da muss ich sagen, von dem Aspekt her ist das vielleicht sogar noch ein bisschen besser als der erste Teil. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist die Komplexität der Rätsel. Also, da sind teilweise ein paar Rätsel bei, wo ich mir dachte, wow, das nimmt gerade ein ganzes Kapitel ein, dieses Rätsel. Und das ist so komplex und auf so vielen Ebenen durchdacht, habe ich selten erlebt. Habe ich wirklich selten erlebt. Also gibt es auch ein paar, oder es gab ein, zwei Momente, wo ich mir dachte, Alter, okay, wo ich dann auch ein bisschen mit Trial and Error dadurch bin. Oder es gab auch ein paar Rätsel, die sehr schon eher ein bisschen generischer waren, aber da waren auch wirklich Sachen bei, wo ich mir dachte, wow, richtig, richtig tolle Rätsel, wo man sehr genau nachdenken muss, wo ich mir auch wirklich mal mein Notizbuch gezückt habe oder wirklich mal so auch Sachen aufgeschrieben habe, um die mal so ein bisschen gedanklich zu verknüpfen. Und sowas mag ich ja, wenn du dich da so richtig reinarbeiten musst und dann da so die Fäden ziehen musst. Das finde ich richtig, richtig gut. Und das hat das Spiel auch ganz toll hinbekommen. Und insofern muss ich sagen, 4 von 5 Sternen ist ein sehr, sehr schönes Rätsel-Adventure mit tollen Figuren, einer schönen Geschichte und ganz tollen Rätseln. Kann ich wirklich sehr empfehlen. So, jetzt kommen wir zu den zwei größten Spielen, die wahrscheinlich so zuletzt erschienen sind. Nämlich erstmal angefangen mit 007 First Light. Das ist auch ein Spiel, auf das ich mich sehr gefreut habe, weil ich großer IO Interactive Fan bin, sprich den Machern von Hitman. Und die Hitman-Spiele mag ich auch sehr, auch wenn ich noch nicht alle Teile gespielt habe, aber definitiv die meisten. Und 007, ich meine, klar, wenn man von Hitman-Machern hört, es kommt ein James-Bond-Ding von den Dingern, also da dachte ich mir damals schon so, ja, das passt doch wie die Faust aufs Auge. Das passt wunderbar. Ein Agenten-Spion-Spiel von den Hitman-Machern, das klingt eigentlich sehr, sehr, sehr logisch. Und so logisch kann man schon fast sagen, ist dieses Spiel auch. Ich würde es nämlich, und das darf man jetzt nicht falsch verstehen, als Mainstream-Hitman bezeichnen. Aber nicht despektierlich, sondern eher sehr löblich. Und zwar ist es eine Mischung aus Hitman und Uncharted. Und wenn man das spielt, dann merkt man das an so vielen Stellen, wirklich. Da gehe ich aber nachher noch drauf ein. Erstmal so generell die Darstellung von Bond, also wir haben hier einen sehr jungen Bond, der so in den Anfängen steckt, wie er so ins MI6 kommt und dieses 00-Programm absolviert und wie er dann ausgebildet wird. Der ist schon zu Beginn trotzdem auch sehr cocky und sein ganzer Humor und so, dieser Bond-Charme, der kommt trotzdem direkt sofort durch und ich finde, das haben sie auch sehr gut dargestellt. Also generell hat IOI einen sehr guten Job gemacht, diese Lizenz auch wirklich hier einzubauen, auch dann wie später andere Figuren dazukommen, wie Moneypenny, M oder Q. Das haben sie wirklich sehr gut gemacht und auch, dass diese Figuren auch so ins Universum passen, aber trotzdem nochmal so ihren eigenen, also so ein bisschen eigeninterpretiert sind. Und ich finde, da ist ihnen ein sehr guter Weg gelungen, die Charaktere zu zeichnen, also dass man schon so ein bisschen was wiedererkennt, aber auf so eine eigene Art und Weise. Und das hat mir hier sehr, 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 sehr gut gefallen. Generell muss man auch sagen, die Hitman-Spiele waren jetzt ja nicht so super bombastisch inszeniert. Und James Bond, natürlich ist das Bombast. Das ist Hollywood, das ist Blockbuster-Kino. Und das haben sie hier auch wirklich gut umgesetzt. Ich würde sagen, es ist noch nicht ganz so wie die ganz großen AAA-Titel, die das vielleicht nochmal stückweise ein bisschen besser umsetzen, aber es kommt dem schon sehr nah und ich finde, dafür, dass IOI das nie so gemacht hat, weil die Hitman-Spiele ja, wie gesagt, relativ geerdet waren und von der Inszenierung nie so dieses Blockbuster-Ding waren und das quasi deren erster Versuch war, haben sie das wirklich gut gemacht. Also das ist wirklich ein inszenatorisch würdiges 007, weil du auch immer mal wieder Passagen hast, die halt schon sehr krass durchgeskriptet sind und die jetzt so wirklich auch so eine Film-Action-Passage darstellen sollen. Und ich finde, da kommt das ganze Bond-Feeling schon ganz gut rüber. Von da passt das schon. Und ich würde auch sagen, dass dieses Uncharted-Ding da auch so sein Übriges tut. Also, dass du ein bisschen mehr das Gefühl hast, das ist jetzt so ein Blockbuster-Hitman mehr oder weniger. Weil, warum Hitman? Du hast in Uncharted vor allem zwei Spielelemente, würde ich sagen, die, das Spiel auch so machen, wie es eben ist. Das sind zum einen diese ganzen Kletterpassagen, sprich, du siehst eine gelbe Kante im Spiel oder eine weiße, dann weißt du, ah, da muss ich langklettern. Und das hast du halt auch in 007. Also du hast immer wieder so Kletterpassagen an markierten Stellen, zu markierten Stellen. Das, ist okay. Zwischendurch mal. Es ist nicht so wie in, welches Spiel habe ich letztens nochmal gespielt? Aphelion, genau. Da war das nämlich ausschließlich. Das Spiel besteht nämlich daraus. Nur halt in schlecht. Und hier ist das wirklich so ein bisschen, du hast das mal, dass du mal jetzt von A nach B kletterst oder so. Ne, das ist eher wirklich mal so ein, zwei Minuten, einfach für die Abwechslung der Spielstruktur, glaube ich. Und das ist auch okay so. Und das Zweite ist, dass du halt auch einen größeren Fokus auf Schießereien hast. Also wirklich so Actionkämpfe hast, die du in Hitman ja eigentlich eher nicht haben sollst. Also klar, du kannst das Spiel auch so spielen, aber das Spiel sagt dir schon sehr klar, hey, das ist eigentlich nicht die Art und Weise, wie du Hitman spielen solltest, sondern dass du eher stealthst und dich mit den Mechaniken, wie du am besten stealthen kannst, beschäftigen sollst. Und 007 hat halt auch mal einfach Passagen, in denen du kämpfen musst, beziehungsweise schießen, aber auch eben Nahkampf. Und an anderen Stellen hält es sich das so ein bisschen offen, ob du jetzt stealthen möchtest oder eben in die Konfrontation rein möchtest. Und da gibt es eben zwei Möglichkeiten für. Du hast einmal die Schusswechsel und ich würde sagen, das kommt so dem ganzen Uncharted-Ding schon sehr nah, weil das machst du halt vorrangig aus der Deckung und schießt dich dann so voran. Du hast da verschiedene Möglichkeiten. Also klar, du kannst Headshots verteilen, du kannst aber auch Gegnern ins Bein schießen, dass die erstmal so den Halt verlieren und dann vielleicht auch erstmal für einen Moment nicht angreifen. Du kannst Gegner auch entwaffnen, also wenn du direkt auf die Waffe eines Gegners zielst und die dann aus der Hand schießt. Insofern sind das schon ganz gute Variationen, die dann auch so in den Schusswechseln da drin stecken. Was mir noch aufgefallen ist, dass es viele zerstörbare Deckungen gibt, die du auch zerstören kannst, aber die auch die Gegner zerstören können. Also es macht schon Sinn, sich irgendwo hinter zu verstecken, was relativ robust wirkt, aber selbst teilweise so alte Metallplatten oder so, wenn du dich hinter so einem Geländer versteckst, bei so einer Treppe oder so, auch das kann abfallen nach einer Zeit und dann stürzt das so runter, was auch ganz cool ist. Aber da muss man schon ein bisschen aufpassen, wo man sich wirklich so hinter versteckt. Das ist ganz, ganz cool gemacht. Ansonsten, das Gunplay fühlt sich besser an als in Hitman. Ich würde sogar sagen, es fühlt sich besser an als in Uncharted, weil da war ich nie so der krasse Fan von. Also ich fand es in Uncharted 4 eigentlich dann noch am okaysten, aber sonst eher sehr, sehr durchschnittlich. Und ich muss sagen, in Hitman spiele ich die Schusswechsel tatsächlich sogar noch ein bisschen lieber, ohne dass ich jetzt das Gefühl habe, oh, das ist jetzt aber der beste Third-Person-Shooter, den ich hier gerade spiele. Das ist jetzt ein Gears of War. Also, nee, davon ist es noch natürlich weit weg. Aber für diese Art von Spiel, muss ich sagen, hat mir das hier schon recht gut gefallen. Was mir nicht ganz so gefallen hat, sind die Nahkämpfe. Von denen hast du natürlich auch ein paar, aber die sind nicht so sauber, muss ich sagen. Du hast eine Schlagtaste, mit denen du ja im Gegner eben schlägst. Dann hast du eine Ausweichtaste und eine Kontertaste. Und ich muss sagen, beziehungsweise ist es eine Blocktaste. Und wenn du das dann halt, ich glaube, bei manchen Angriffsfolgen dreimal in Folge machst, dann macht Bond einen Konter. Aber das Blockfenster ist so komisch, weil du hast nicht so diesen einen knackigen Moment, wo das irgendwie aufblitzt oder wo der schlägt und dann sollst du diesen Block setzen. Ich fand das sehr schwammig. Das hat sich sehr schwammig angefühlt. Und da muss ich sagen, also das Blocksystem hat mir nicht so gut gefallen. Das war nicht so wirklich knackig. Ansonsten, wie man selbst die Boxereien da ausgetauscht hat, das war so ganz, ganz solide. Es hat sich aber auch die ganze Zeit immer so ein bisschen clunky angefühlt. Also gerade wenn du jetzt gegen zwei oder drei Gegner mal gleichzeitig kämpfst, dann war es teilweise ein bisschen, die Kollisionen waren dann nicht immer so ganz sauber. Was allerdings dann wieder ganz cool ist, du kannst auch einen Gegner packen und quasi, also wenn du jetzt zum Beispiel an der Wand stehst, kannst du den mit der Schultertaste packen und einmal so gegen die Wand kloppen oder generell gegen Objekte, die in der Umgebung stehen. Und das macht dann, ne, je nachdem, was es ist, also ob das jetzt einfach eine Holzkiste ist, ne, dann ist das natürlich okay, aber es gibt natürlich auch Umgebungsobjekte, da knallt das schon ein bisschen mehr rein. Also wenn du irgendwie so gegen Metallpfosten haust oder so, dann ist das ist nochmal ein bisschen cooler oder einfach mal auf so eine Tischkante oder so. Also da reagiert das Spiel tatsächlich drauf und das macht die Nahkämpfe nochmal so ein bisschen dynamischer, aber wie gesagt, ich finde es so ein bisschen clunky, also die hätten sich ein bisschen präziser anfühlen können. So, aber so viel zum Action. Ach so, nee, gar nicht. Es gibt noch einen Action-Part, der mir nicht so gut gefallen hat, und zwar hast du so zwei, drei Momente im Spiel, wo du Auto fährst. Ich meine, generell natürlich ganz viel Aston Martin hast du hier im Spiel, die haben sich hier offensichtlich gut eingekauft, aber wie sich das Auto fahren lässt, oh, also Fahrphysik üben wir nochmal, IOI, das fühlt sich sehr, 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 sehr schwammig und nicht so wirklich wertig an. Also du hast die ganze Zeit das Gefühl, du steuerst irgendwie so ein gewichtloses Matchbox-Auto die ganze Zeit. Aber diese Passagen sind wirklich, wirklich kurz und es gab das, glaube ich, zwei, dreimal im gesamten Spiel. Also das ist wirklich verschmerzbar. Das sollte man jetzt nicht als Kritikpunkt nehmen, um ob man sich jetzt entscheidet, kaufe ich das Spiel oder kaufe ich das Spiel nicht. Das kann ich jetzt nicht behaupten. Nur das bitte beim nächsten Mal besser machen. Ansonsten hast du, ne, neben diesem, ich sag mal, Uncharted-Action-Teil eben Hitman. Und zwar liegt das so ein bisschen an der Spielstruktur, weil das Spiel so ein bisschen organisiert ist. Du hast mal diese Action-Passagen, also dass du eben eine Schießerei hast, dann hast du mal einfach, dass du so ein bisschen Story genießt, dann hast du mal einen Teil, wo du kletterst und dann hast du mal einen Teil, wo du eben Hitman-like agierst, also wo du ein Level hast oder eine Map und die ist in ihrer Struktur meist linearer. Also generell ist das ganze Spiel deutlich linearer als jetzt zum Beispiel in Hitman, weil Hitman ist ja wirklich als Sandbox zu verstehen. Sprich, du hast einen großen Spielplatz, eine große Karte, auf der du unfassbar viele Möglichkeiten hast, dich auszutoben und dein Ziel zu erreichen oder was heißt Ziel erreichen? Du musst ja meistens ein, zwei, drei Figuren ausschalten und hast ganz, ganz viele Möglichkeiten. Manche kannst du dir selber erarbeiten, es gibt aber auch dann, weiß ich nicht, 20, 30, 40 verschiedene Herausforderungen, die das Spiel selber gibt, wie du das machen kannst, also die schon irgendwie so vorgemacht sind und dann kannst du die halt wie so ein Szenario nachspielen. Aber das sind halt alles verschiedenste Möglichkeiten und manche sind nur zu gewissen Zeit, zu gewissen Momenten spielbar und sind dann vielleicht nach einer Zeit, wenn ein gewisses Event vorbei ist, nicht mehr möglich. Zum Beispiel, ja, weiß ich, wenn irgendwie eine Auktion oder was weiß ich, also irgendein Time-Event stattfindet. Ne? Und das ist so ein bisschen die Sandbox hinter Hitman. Und 007 komprimiert das alles sehr. Also du hast erstmal eine weniger komplexe Map und du hast auch weniger Möglichkeiten dort, die Möglichkeiten auszuschöpfen, wie du das Ziel dann erreichen kannst. Weil das Ziel halt nicht immer ist, schalte Person XY aus, sondern komme an Information A, gehe zu Ort B, finde heraus, was Person C möchte oder sowas halt, ne? Und das ist dann halt nicht immer damit verbunden, schalte die Person aus, ne? Das hast du dann nicht, sondern ne, du hast eben diese Map, kannst dich dort herumbewegen, du hast auch manchmal, und das ist vielleicht noch das Vergleichbarste, Momente, wo du zwei NPCs belauschen kannst. Und dadurch erfährst du dann zum Beispiel, dass weiß ich nicht, ein Passwort aktuell dort und dort gespeichert ist. Oder dass eine Person die Schlüsselkarte zu Raum dort hat oder so. Und das, würde ich sagen, sind noch so die Hitman-likesten Momente, dass du da wirklich so ein bisschen auf die Welt achten musst und dass die dich dann ja eben voranbringen. Aber es ist auch so manchmal so ein bisschen Trugschluss, weil es sind halt nicht viele Möglichkeiten, die zum Ziel führen. Also es sind oftmals nur ein, zwei, drei Möglichkeiten, um ans Ziel zu kommen. Dann ist das so ein bisschen vorgespielte Freiheit, die du dann tatsächlich eigentlich hast. Deswegen, das, was ich ursprünglich meinte mit Mainstream-Hitman, es ist so ein bisschen gestreamlined, ne? Es ist so ein bisschen komprimiert, es ist so ein bisschen weniger ausufernd in seinen Möglichkeiten, sondern eher so ein bisschen durchinszeniert, aber trotzdem noch auf eine Art und Weise, dass jetzt ein Hitman-Fan noch damit Spaß haben kann. Aber was wichtig ist, 007 First Light ist kein neues Hitman. Das darf man auf gar keinen Fall erwarten. Hitman ist nach wie vor Hitman und 007 ist auch 007. Also du hast trotzdem natürlich einen Action-Character, du hast ein Blockbuster-Ding und das musst du immer unterscheiden. Das ist ganz, ganz wichtig und das merkst du dann eben auch in der Spielstruktur. Du hast aber auch Sachen, die dir dann mehr Möglichkeiten geben. Zum Beispiel, was ich sogar ganz cool finde, wenn du irgendwo in irgendeinen Raum gelangst, wo du nicht sein darfst und jemand wird darauf aufmerksam, dann konfrontiert er dich und dann hast du ein kurzes Zeitfenster, wo du bluffen kannst. Und dann hast du eben Punkte, die du einsetzen kannst. Ich glaube, das Maximum, was du haben kannst, sind 6. Und bluffen nimmt, glaube ich, die Hälfte dieser Punkte, weil das halt ein sehr, sehr starker Skill ist. Und dann denkt sich James Bond eine Ausrede aus, warum er gerade da ist. Und das ist halt immer situationsabhängig. Das kann mal sein, in irgendeinem Bürogebäude, weiß ich nicht, dass gerade ein Meeting ist und er platzt rein und dachte, oh, ich dachte, das wäre ein anderes Meeting oder irgendwie sowas. Oder dass der meint, hey, die da drüben haben dies und das gemeint, dass ich hier mal gucken soll, aber scheint ja alles okay zu sein. Oder ich bin vom Security Service oder so, oder ich bin hier von der Inspektion, ich soll das und das eigentlich kontrollieren. Und alle, die das gerade mitkriegen von feindlichen NPCs, die kaufen ihm das erstmal auch ab. Kommt jetzt aber ein neuer NPC, der kennt ihn dann nicht, und der reagiert dann auch entsprechend anders. Das ist tatsächlich ein richtig cooles Feature und vor allem, dass es halt immer situationsabhängige Ausreden sind und nicht, dass es einfach nur ein Bluffen ist, so, ja, oh, ich wusste nicht, dass ich hier sein darf. Das ist wirklich immer pro Level, pro Situation komplett individuell, was er sagt. Und dass das so schön angepasst ist, das fühlt sich richtig natürlich an. Und das ist, ja, ist ein starker Skill, aber den kannst du auch wirklich nur sehr, sehr, sehr selten und sehr ausgewählt dann einsetzen. Außer du hast halt irgendwie immer ganz viele Punkte. Aber grundsätzlich musst du damit schon gut umgehen. Das ist ein ganz cooles Ding. Und es ist natürlich James Bond. Das heißt, du hast Gadgets und du hast eine Q-Watch. Und die kannst du mit verschiedenen Fähigkeiten ausstatten. Und die Ja, da kommen wir gleich zu so einem Punkt, der mir nicht ganz so gut gefallen hat, aber erstmal so die Gadgets selber, so die sind erstmal cool, weil du hast zum Beispiel eine Rauchwolke, die du auslösen kannst. Du hast einen Dartpfeil, der eine Person so ein bisschen, ja, einen flauen Magen gibt, also dass die sich so halb übergeben muss. Du hast einen Laserstift, der einen Gegner erblinden lässt, für ganz kurze Zeit, also dass der irgendwie so für, weiß nicht, 10 Sekunden geblendet ist, dass du an dem vorbeischleichen kannst. Oder eine Schockwellenkamera, dass du eine Schockwelle auslöst, die einen Gegner auch mal nach hinten werfen kann. Also da gibt es so ein paar Gadgets natürlich, die sind aber, und damit kommen wir zur Progression, nicht erweiterbar. Das heißt, sobald du einmal ein Gadget bekommen hast, dann bleibt das so, wie es ist. Du kannst es nicht stärker machen, du kannst es nicht abwandeln. Du hast dann halt so, ich weiß gar nicht, wie viele Gadgets das insgesamt sind. Ich glaube so 7, 8, 9 oder so. Und die hast du auch schon relativ früh, finde ich. Und du kannst halt immer nur 3, später 4 Gadgets gleichzeitig mitnehmen. Und dadurch, dass du halt viele oder ich sag mal die besten für die Spielart, die 007 nun mal ist, die bekommst du halt schon relativ früh und deswegen hast du da wenig Variation drin. Deswegen wandeln die sich wenig ab und deswegen hatte ich da auch das Gefühl, hey, ich bin jetzt gerade mal ein Drittel im Spiel und ich habe eigentlich schon das beste Setup an Gadgets gerade und das kann ich bis zum Ende so durchspielen. Das ist ein bisschen, also da hätte ich mir von der Progression gewünscht, dass das besser verteilt ist oder dass es mehr Gadgets gibt oder dass ich die Gadgets, die ich habe, irgendwie erweitern kann, dass sie mir andere Möglichkeiten geben und die sind anderen Möglichkeiten auch eben in der Spielstruktur so verankert sind, dass ich die auch brauche. Und eine große Frage hatte ich auch die ganze Zeit, warum habe ich nur eine Pistole und keine schallgedämpfte Pistole? Ich meine, ja, es gibt nämlich einen Kniff im Spiel, den habe ich jetzt noch nicht erwähnt, und zwar ist das die Lizenz zum Töten. Du hast im Spiel, auch während du so in den Hitman-Leveln, sage ich mal, unterwegs bist, darfst du keine Leute killen. Das heißt, du darfst die K.O. schlagen, du darfst einen Takedown machen, dadurch sind die bewusstlos, ne? Also das ist so das höchste der Gefühle, aber du darfst deine Waffe nicht nutzen. Das darfst du nicht tun. Erst in gewissen Abschnitten, das heißt, wenn die Gegner dich auch töten wollen, dann darfst du deine Waffe einsetzen. Aber eine schallgedämpfte Waffe bekommst du, glaube ich, erst relativ zum Schluss, also so im letzten Drittel darfst du die benutzen, weil dann auch alle auf dich aus sind. Aber, so, jetzt kommt mein Metal Gear Moment, es hätte schon vorher irgendwie Sinn ergeben, hätte ich eine Waffe, die jemanden zum Beispiel einschläfern lässt. Ne? Also wie in Metal Gear eben. Und das verstehe ich nicht so ganz, weil ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass meine Stealth-Möglichkeiten schon an manchen Stellen sehr eingeschränkt sind. Also ich habe mich das eine oder andere Mal schon immer gefragt, in Hitman hätte ich jetzt das und das gekonnt oder in dem Spiel hätte ich jetzt dies und das gekonnt. Deswegen sage ich ja auch ganz bewusst, erwartet bitte kein Hitman, weil es ist an so vielen Stellen eben komprimierter und bietet dementsprechend dann auch weniger Spielmöglichkeiten. Aber wenn du dann diese schallgedämpfte Pistole irgendwann hast, denkst du dir, sowas hätte ich mir eigentlich schon vorher gewünscht, tatsächlich, weil das nochmal auch andere Möglichkeiten bietet. Und, oh mein Gott, das ist vielleicht das Feature, was ich wirklich am wenigsten verstehe, dass das nicht drin ist und was mich wirklich stört. Also ne, das andere war jetzt so oberflächliche Kritik, das stört mich jetzt wirklich. Und zwar, wenn du einen Gegner ausschaltest und ich meine jetzt nicht mal killen, sondern einfach bewusstlos machst, kannst du seinen Körper nicht bewegen. Der bleibt da liegen und du kannst ihn nicht bewegen, du kannst ihn nicht verstecken, du kannst ihn nicht hinter eine Deckung ziehen. Das heißt, sobald der liegt dann da und wird zwangsläufig ja irgendwann gesehen, weil die Leute vielleicht so ihre Routen haben. Und das nervt. Das nervt einfach, dass ich Gegner nicht mal zumindest hinter eine Deckung ziehen kann. Es muss nicht wie ein Hitman sein, dass ich die in irgendeinen Wagen reinlegen kann oder in einem Schrank oder ins Meer schubse oder sowas. Das muss es nicht mal sein. Aber einfach, dass ich die so ein bisschen verscharren kann, dass sie nicht sofort gesehen werden. Das ist bei einem Spiel, was sich Stealth groß auf die Fahne schreibt, für mich ein Muss. Für mich ist das ein Muss einfach. Und das hat mich wirklich gestört. Was mich dann wieder begeistert hat, ist, dass du zum Beispiel auch im späteren Verlauf jetzt nicht nur deine schallgedämpfte Pistole bekommst, dass du sogar danach noch eine EMP-Waffe bekommst, die teilweise für die Gegner auch erforderlich sind, die dann kommen, aber die auch dann nochmal was mit den Rätseln oder was, ja, ich sag's in Anführungsstrichen, Rätseln macht. Also du hast schon, dass du auch im weiteren Verlauf des Spiels immer noch irgendwas Neues machst oder dass das Spiel etwas Neues macht, sodass du einfach viel Abwechslung hast. Also ich finde generell so, wie das Spiel strukturiert ist und wie es sich abwechselt zwischen Action, diesen Stealth-Passagen, dem Klettern oder auch mal so ein kleines Rätselchen und dem Storytelling, was ich auch ganz toll finde, das ist wirklich sehr, sehr gut ausgeglichen. Und diese Mischung gefällt mir wirklich, wirklich gut. Und deswegen würde ich sagen, ist das ein 4-von-5-Sterne-Spiel für mich, weil ich hatte damit meinen Spaß. Es war wirklich gute Unterhaltung. Es war sicherlich auch eines der besten Bond-Spiele, die man überhaupt so kriegen kann, weil die Marke wurde da so ein bisschen immer, hat nicht immer das beste Treatment bekommen. Und da muss ich sagen, 007 First Light ist eines der besten Treatments, was die Reihe jemals bekommen hat. Vor allem durch die Mischung der verschiedenen Spielelemente, die alles in allem immer noch so ihre kleinen Macken haben, die man teilweise aber auch verzeihen kann und die jetzt nichts daran ändern, dass es einfach so ein richtig gutes, abwechslungsreiches Bond-Abenteuer ist. Und ich bin gespannt, was da in Zukunft noch kommt. Also ja, Amazon und MGM haben ja schon gesagt, es wird noch weitere Bond-Spiele auch in Zukunft mal geben. Ob die von IOI kommen, who knows, who knows. Also das wurde jetzt nicht gerade bestätigt. Man weiß aber, IOI möchte ja auch gerne wieder danach mal ein Hitman machen. Und ja, fühle ich. Also wenn man mich jetzt vor die Wahl stellen würde, 007 oder Hitman, würde ich immer zu Hitman greifen. Ich kann aber verstehen, dass viele sich eher in 007 wohler fühlen, weil Hitman vielleicht zu erdrückend ist so mit diesem Sandbox-Gameplay und weniger inszenatorisch interessant und auch generell storytechnisch wesentlich uninteressanter ist. Also das muss man ja trotzdem immer sagen, dass es storytechnisch, auch wenn die Story viel hergegeben hat, aber ich finde, da hat es immer noch sehr große oder sehr viel Ausbaupotenzial generell in der Reihe. Und da muss ich sagen, bin ich sehr gespannt, was da in Zukunft noch kommt. Es kommt ja auch noch das RPG von IOI. Ich glaube, das soll ja ein Online-RPG sein, was mich jetzt eher weniger freut, aber da hätte ich gerne so ein klassischeres RPG gesehen. Aber es hat mir vor allem gezeigt, IOI kann auch mehr. Ja, 007 ist nicht ganz groß anders als Hitman, von der Art und Weise, was für ein Spiel das ist. Aber sie können auch inszenatorisch mehr. Und das wäre tatsächlich so ein Punkt, den würde ich mir auch mal für Hitman wünschen. Also, dass du schon nicht grundsätzlich, aber ganz zwischendurch mal dezidiert hier und da auch deine cool inszenierte Action hast und dann vielleicht auch mal wirklich so einen linearen Abschnitt, der wirklich ganz großartig durchinszeniert ist, hast. Das wäre wirklich cool. Das kann man auch wunderbar mit dem Sandbox-Gameplay vereinen, halt eben, dass es nur zwischendurch mal kommt. Also das haben sie nämlich mit 007 hiermit bewiesen. So, kommen wir zum letzten Spiel. Forza Horizon 6. Das ist wahrscheinlich so der größte Release sogar gewesen, weil holy shit, war das erfolgreich. Also das Spiel war ja sogar schon, ich glaube sogar, also da will ich jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich meine, es war sogar so, dass allein die Premium-Edition, mit der du ja 4 Tage vorab Zugriff hast, dass die sogar erfolgreicher war auf PC als jede Version von Forza Horizon 5. Und das finde ich krass, weil die Premium-Edition, die war ja teuer. Die hat ganz gut Geld gekostet. Und da muss ich sagen, wow. Das ist auch ein Spiel, und das kam jetzt auch kürzlich raus, was die Konsolenverkäufe in UK um 12% angekurbelt hat, weil die Leute Forza Horizon 6 spielen wollten. Und da muss ich halt sagen, Microsoft, es scheint ja, als würden große, coole Exklusivspiele auch Konsolen verkaufen. Ha. Das ist ein Ding, oder? Also vielleicht lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Das ist ein Konzept, das soll wohl ganz gut funktionieren, habe ich mir sagen lassen über die letzten 2, 3, 4 Jahrzehnte Videospielgeschichte. Vielleicht schaut ihr euch das mal an. Aber Ja, Forza Horizon 6. Ich habe es jetzt gespielt und muss sagen, es gibt Dinge, die mich begeistern. Es gibt Dinge, die ich gut finde. Es gibt Dinge, die mich stören. Aber fangen wir erstmal mit dem Besten an. Also da, ich sag sogar, das ist der Grund, warum sich Forza Horizon 6 definitiv so in auch meine Top 5 der Reihe einreiht. Gut, ich meine, es gibt 5 Teile. Aber man muss jetzt tatsächlich unterscheiden, weil es gibt ja verschiedene Versionen. Zum Beispiel von Forza Horizon 2 gibt es ja auch die Xbox 360 und Xbox One Version, die sich sehr unterschiedlich spielen. Also es gibt ja mehr Forza Horizons als jetzt nur die reine Zahl. Da muss man, also da gibt es auch später mit Forza Horizon 5 oder was weiß ich, da gibt es ja eine Xbox One und eine Xbox Series Version. Da muss man schon auch unterscheiden, weil das fühlt sich dann nochmal so ein bisschen anders an. Aber bei Forza Horizon 2 ist es nochmal viel, 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 viel krasser. Insofern, es gibt mehr Horizon-Teile als Nummern. Und da würde ich sagen, Forza Horizon 6, ja, vielleicht ist es sogar mein Viertlieblingsteil oder vielleicht sogar mein Drittlieblingsteil? Ja, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall mochte ich es sehr aus einem Grund, nämlich Japan. Japan ist die große Errungenschaft dieses Spiels. Die Welt ist wirklich, wirklich toll. Ich mag die Diversität Japans. Ich mag, wie Japan hier generell dargestellt wird. Ich mag die Häuser, dass sie so stilistisch so gut aufgegriffen wurden. Ich mag, wie auch so Garagen und kleine Vorgärtchen designt wurden. Ich mag Tokio, wie die Straßen designt wurden, wie die Fensterfassaden aussehen. Das sieht alles richtig toll aus. Das sieht authentisch aus. Ich fühle mich sofort, ja, das ist Japan, das ist schön. Hier fühle ich mich wohl und Japan ist das große und das größte neue Feature eben jetzt mit Forza Horizon 6, was sich halt am meisten auch von den anderen Teilen abhebt. Du hast wirklich auch eine große Diversität, du hast viel Berge, du hast Flachland, du hast Wälder, du hast Strand, du hast schneebedeckte Bergebereiche, du hast asphaltierte Strecken, du hast alles Mögliche. Und das wirkt sich dann eben auch auf die Rennen aus, die du dann eben auch fahren kannst und auf die Events. Aber das ist wirklich das ganz große Ding, was mich begeistert hat. Also ich muss sagen, von der Spielwelt gefällt es. Ich gehe sogar so weit, Japan ist für mich die beste Spielwelt bisher aus einem Forza Horizon. Weil da muss ich sagen, da war bisher mein Favorit immer Australien aus Teil 3. Auch wegen der Diversität, ne, weil es da so viel geboten hat. Ich mochte auch sehr Teil 2. Allein wegen dem Vibe, also dieses Mediterrane und ne, dass du dann so auf das blaue Meer hinaus guckst, während du dann so einen Hügel hinauffährst. Und dann diese kleinen mediterranen Städtchen. Also das fand ich auch richtig, richtig toll. Aber ich glaube, Japan hebt das nochmal auf so eine neue Ebene. Das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Und von dem Aspekt her ist es ja vielleicht sogar die beste Welt, die Reihe bisher geboten hat. Und das ist auch die große Neuerung des Spiels, weil ansonsten muss ich sagen, ist Forza Horizon 6 kein Quantensprung. Und direkt, um mal vielleicht auch das Beste zu nennen und danach jetzt etwas nicht so Gutes, Forza Horizon 6 schafft es immer noch nicht, eine interessante Story zu bieten. Du hast Dialoge, aber holy shit, sind die Kacke. Also da wird sich unterhalten über so belanglose Sachen und auf eine Art und Weise, wie kein Mensch jemals geredet hat. Wirklich unfassbar schlecht. Also das hat eher was so von Kika 9 Uhr morgens Programm, wie irgendwelche Cartoon-Figuren miteinander reden. Aber in schlechter. Das sind wirklich so dumme Dialoge, die es einfach gar nicht bräuchte. Also wenn es die nicht gäbe, wäre dieses Spiel sogar besser. Einfach, weil die nicht so dämlich sind. Und ich finde es ein bisschen schade, dass ein Spiel von solchen Produktionswerten es nicht schafft, zumindest so eine Basic-Story von, oh, ich bin jetzt in Japan und mach doch irgendwas damit. Vielleicht irgendein böses Kartell, was da so mit Autos handelt oder irgendetwas. Mach doch irgendetwas. Das ist doch nicht so schwierig, sich da so richtig Basic-Kram zu überlegen. Weil das, was sie hier erzählen, so in ihren Dialogen, meine Güte, das ist wirklich uninteressant. Das ist wirklich einfach nur schlecht. Also entweder macht ihr gar nichts und lasst niemanden reden, weil dann fährt man halt einfach Auto. Oder wenn ihr schon Dialoge reinbaut, dann macht's vernünftig. Und ich bin eher dafür, wenn es so eine basic, aber ganz interessante Story-Grundlage bietet, bin ich dafür eher noch zu haben. Einfach nur so für die Abwechslung oder um mich vielleicht noch für irgendwas zu hooken. Weil auch du kannst coole Stories in Rennspielen einbauen. Das geht. Das geht. Das habe ich zuletzt in Screamer erlebt. Screamer hat eine ganz tolle Story mit richtig coolen Charakteren. Auch weil es sich das so ein bisschen als Hauptding nimmt. Und das geht. Das kannst du machen. Das kannst du machen. Aber der Mut muss auch da sein. Aber ehrlich, so in der Art und Weise wie Forza Horizon 6 ist lächerlich. Auch von der Fahrphysik würde ich sagen, ist es relativ ähnlich zu Forza Horizon 5. Da haben sie jetzt das Rad nicht neu erfunden. Was mir aufgefallen ist, oder ich sag mal, die zwei wesentlichsten Neuerungen ist, dass du jetzt alle Bäume wirklich umfahren kannst. Du kannst wirklich alles umsäbeln in diesem Spiel. Also, dass du nicht mehr durch den Wald fährst und dann kannst du nur noch die kleinen Bäume umfahren, die großen, da schepperst du dann vor. Nee, du kannst durch den ganzen Wald hämmern und kannst alles umsäbeln. Das ist einfach lustig. Das ist einfach spaßig. Das ist völlig abgedreht. Völlig realitätsfern. Aber das macht Spaß. Also die einzigen Bäume, die dich aufhalten, sind die Kirschbäume mit den Kirschblüten. Die erkennst du ja auch schon von Ferne. Die kannst du natürlich nicht umfahren, weil die haben natürlich einen ganz hohen kulturellen Status in Japan. Die kannst du nicht umfahren, aber das ist auch okay. Aber ich sag mal, 95% der anderen Bäume kannst du alle umsäbeln. Du kannst auch wirklich nahezu alle Laternen und sonst was umfahren. Und das ist dann halt schon sehr, sehr lustig, wenn du einfach alles kaputt fahren kannst. Ich meine, das hebt nochmal so ein bisschen dieses Arcade-Ding auf eine neue Ebene. Aber gleichzeitig haben sie auch ein bisschen den Realismus hochgeschraubt. Zum Beispiel ist mir das schon beim ersten oder zweiten Rennen aufgefallen, dass die Untergründe nachvollziehbarer jetzt sich auf dein Auto auswirken. Also ich hatte viel mehr das Gefühl, okay, hier haben wir so nassen Schlamm. Das hat sich irgendwie realistischer angefühlt, wie sich jetzt die Reifen, das ganze Auto auf diesen Untergrund verhält. Also mehr als in den Teilen davor. Ich würde noch nicht sagen, dass es realistisch ist, weil es ist immer noch ein Arcade-Racer, beziehungsweise Forza Horizon ist ja so ein Ding, was sich Arcade und so ja, vielleicht Arcade Sim, ne? Also, dass es sich irgendwie so Mittelweg da aussucht. Manchmal abstrus wird, weil du 300 Meter mit dem Auto fliegen kannst. Aber dann achtet es auf so Details, dass die Unterböden auch wirklich oder die Untergründe wirklich gut auf dein Auto reagieren. Und das sind so, dieser Mix funktioniert irgendwie. Forza Horizon 6 kann so abstrus sein oder dass du gegen so einen riesen Roboter, so einen Mech, so einen Gundam-Mech in einem Event fährst, aber gleichzeitig dein Heck ausbricht, wenn du jetzt nur Heckantrieb hast und dein Untergrund nicht ganz so griffig ist. Das ist irgendwie cool. Das ist vielleicht auch untypisch für so richtige Arcade-Spiele und deswegen würde ich sagen, ist es so die perfekte Verbindung zwischen Sim und Arcade-Ding. Von daher, das gefällt mir tatsächlich richtig gut. Optisch würde ich sagen, ist es Forza Horizon 5, außer auf dem PC. Weil du mit der Raytracing-Option wirklich ein Feature hast, was das Spiel auf allen Ebenen nochmal deutlich anders aussehen lässt. Also die Lichtreflexion, die merkst du dann nicht nur bei deinem Auto, sondern in der gesamten Welt. Und gerade wenn du dann so im Tokio unterwegs bist, wo du ja wirklich auch viele Glasfassaden hast, das lässt das Spiel wirklich sehr viel anders aussehen. Und da hoffe ich tatsächlich, dass das so ein Feature ist, was wir auch in Zukunft häufiger sehen werden oder dass das nativer eingebunden ist, weil das macht das Spiel nochmal hübscher. So, Objektdetails auf Ultra oder Texturdetails auf Ultra, ja, okay, also Forza Horizon 5 sah schon richtig toll aus. Und da kann ich jetzt auch wirklich nicht sagen, dass das Teil 6 da irgendwas jetzt grandioser macht, ehrlich gesagt. Kann ich nicht sehen. Aber diese Raytracing-Option, die macht es tatsächlich nochmal zu einem wirklich hübscheren Spiel. Aber es gibt auch ein paar Kehrseiten. Die Figuren im Spiel, also sprich die Passanten, also nicht nur die Passanten, also generell jede Figur, auch die Figuren, die in den Cutscenes zu sehen sind oder nachdem du ein Rennen gewonnen hast, die sehen gefühlt schlechter aus. Also gerade so die Gesichtsdetails, da ist Bethesda mittlerweile weiter. Und das ist kein Kompliment. Die sind ja schon 15 Jahre zurück. Aber Ich glaube, wenn du jetzt 15 Jahre in die Vergangenheit guckst, findest du Gesichter in Spielen, die sehen besser aus als jetzt in Forza Horizon 6. Und ich glaube sogar die meisten. Das ist wirklich auf der Ebene nicht gut. Muss man ganz klar so sagen. Ich weiß, das kostet natürlich auch Ressourcen, so einzelne Figuren, die ganzen NPCs, diese hunderten Fans, die dann überall sind, wirklich gut zu gestalten. Aber da finde ich sogar, ist ein Rückschritt zu Teil 5. Minimal. Also die waren ja da auch schon nicht hübsch. Aber da hat man keinen Vorsprung erreichen können. Auch so, also wenn man zumindest die eigenen Figuren, weil du kannst ja auch wieder einen Charakter anpassen und dann siehst du diesen Winner-Bildschirm ja auch oder bevor ein Rennen losgeht. Aber auch da sehen die hässlich aus. Da hat man sich auch nicht irgendwie Mühe gegeben, dass das so ein AAA-Ding wird, weil Forza Horizon 6, das hat ein riesiges Budget. Aber das siehst du hier nicht. Das sieht auf der Ebene aus wie so ein Indie-Game. Und selbst die werden ja mit mehr Liebe gemacht. Also da wünsche ich mir für die Zukunft, dass man da ein bisschen mehr Wert drauf legt. Und der Launch lief nicht ganz allglatt, muss ich sagen. Ich hatte auf dem PC wirklich technische Probleme, was aber, glaube ich, eher so ein AMD-Problem war. Nehme ich zurück. Also ja, die Treiber sind nicht so ganz kompatibel damit gewesen und das ist generell so ein Ding bei AMD, wo ich nie so ganz zufrieden mit bin, wenn du jetzt nicht die aktuellste Karte hast. Aber gerade zu Beginn ist das Spiel oft abgeschmiert bei mir. Das ist wirklich einfach abgestürzt. Also wirklich bei so einer 5-6-Stunden-Session ist es auch locker 5-6 Mal abgeschmiert bei mir. Und auch sehr unregelmäßig. Also das ist mal nach 20 Minuten abgestürzt, dann wieder nach 20 Minuten, dann ging es plötzlich 2 Stunden wieder und dann plötzlich wieder. Also das hatte gar keinen kohärenten Strang, wie dieses Spiel sich irgendwie hält oder mal abstürzt. Das habe ich überhaupt nicht verstanden tatsächlich. Ja, und dementsprechend muss ich da schon so ein bisschen das ankreiden. Es gab im Nachgang auch schon einen oder anderen Patch und jetzt läuft es bei mir auch tatsächlich gut. Beziehungsweise nach dem ersten Patch hatte ich so Mikroruckler drin. Da ist das Spiel nicht abgestürzt, aber es gab immer so Mikroruckler. Und jetzt tatsächlich ist es so, ich kann spielen ohne Mikroruckler und ohne, dass das Spiel abstürzt. Also von der Seite, jetzt bin ich gerade happy, aber so die ersten Tage liefen nicht besonders gut. Und ich meine jetzt offiziell Release. Ich meine nicht Pre-Dings. Also auch schon beim Pre-Dings lief es. Da habe ich es ehrlich gesagt nur einen Tag spielen können. Aber auch die ersten Tage nach offiziellen Release waren nicht so gut, muss ich sagen. Von daher auch auf technischer Ebene das ein oder andere zu bemängeln. Beim Sound kann ich nicht viel bemängeln. Der ist wie in Forza Horizon 5, würde ich sagen. Also schön kratzig, schön saftig. Könnte ein bisschen mehr Wumms haben, weil ich die seit Teil 3, 4 so ein bisschen dünn teilweise finde. Aber sonst eigentlich schon gut. Das Forza Horizon Radio ist wieder großartig. Du hast eine ganz, ganz tolle Auswahl an Musikstücken, verschiedene Radiosender mit ganz verschiedenen Genres und Stilen. Das hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Da habe ich wirklich Spaß mit, dem einfach zuzuhören. Aber ja, kommen wir nochmal zu einem Problem. Beziehungsweise manche werden das wahrscheinlich eher gut finden, aber ich finde es ein Problem. Und zwar, das ist die ganze Spielstruktur. In Forza Horizon 6 bekommst du jedes Auto hinterhergeschmissen. Also, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber du bekommst sehr viel hinterhergeschmissen. Du hast nicht dieses Szenario, dass du als Undercover-Dingsbums, was heißt Undercover, aber als niemand so anfängst mit so einer Schrottkarre und du arbeitest dich wirklich nach oben, du musst viele Rennen gewinnen und dann kannst du dein Auto so langsam aufpumpen, dass es so ein bisschen besser wird und irgendwann kannst du dir dann das nächste Auto kaufen, weil du es für eine andere Rennkategorie brauchst. Das ist hier nicht so. Ja, du startest nicht mit dem krassesten Auto, aber fahr mal 2, 3 Rennen und dein Fuhrpark hat 40 Autos. Locker. Und teilweise richtig crazy Karren. Also, du bekommst ja in diesem Spiel unfassbar viel Geld hinterhergeworfen. Für alles Mögliche kriegst du Geld hinterhergeworfen. Und dazu kommt auch noch, dass du Wheelspins hinterhergeworfen kriegst, für die du nicht nur teilweise dann 20, 50 oder 100.000 Credits bekommst, sondern auch ganze Autos. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass du Herausforderungen in der Kampagne abschließt, wobei, die mache ich nicht mal. Die werden automatisch irgendwie ausgefüllt. Ich habe mir die nicht einmal angeguckt. Aber du bekommst halt immer Belohnungen dafür. dafür, dass du irgendwas in dieser Welt machst. Ich weiß nicht mehr was, aber ich kriege immer Belohnungen. Das können mal irgendwelche verschiedenen Hupen sein. Das können aber auch mal irgendwelche Supercars im Wert von 500.000 Credits sein. Und so dauert das wirklich keine Stunde und du hast einen vollen Fuhrpark mit krassen Karren. Und das geht die ganze Zeit so weiter. Und das finde ich ein bisschen schade. Also ich habe nie das Gefühl, mir irgendwas wirklich erarbeiten zu müssen. Klar, es gibt auch mal Autos, die kosten 1, 2, 3 Millionen Credits. Aber ganz ehrlich, da fährst du eine Stunde, dann hast du die zusammen. Das ist kein Grind, dass das irgendwie so das große Ziel am Ende der Fahnenstange ist. Dass du wirklich mehrere Stunden darauf hinausarbeitest, dir endlich dieses Auto leisten zu können. Das ist kein Thema. Also das geht. Das ist wirklich verglichen mit anderen Spielen kein so krass großer Aufwand in diesem Spiel. Du kannst unfassbar viel Geld da lassen und bist immer noch reich. Du kannst 10 Autos hintereinander im Wert von 50.000 auftunen, hast immer noch Geld. Also wird das echte Leben so mitspielen. Das wäre großartig. Aber in Forza Horizon 6 ist das tatsächlich ein Problem, weil ich nie das Gefühl habe, mit Dingen progressiv zu erarbeiten und dass ich für meine Arbeit wirklich belohnt werde und dass ich auch auf Dinge hinausarbeiten muss. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil ich dadurch auch nie so eine große Verbundenheit zu den Autos habe, weil ich die fahren muss, weil ich mir sie langsam so aufbaue, wie ich möchte, sondern eigentlich im Überfluss lebe. Das fühlt sich alles sehr inflationär an, muss ich sagen. Das stört mich tatsächlich. Das Tune selber ist wie gehabt. Du kannst auch ganz viele Designs runterladen, die Community schon wieder erstellt hat und die waren da wieder fleißig und das ist auch alles großartig. Das Einzige, was ich nach wie vor nicht verstehe, ist, dass es keine Neonröhren gibt, die du installieren kannst. Verstehe ich nicht, warum das immer noch nicht geht. Gerade in Japan. Gerade das, also das schreit ja irgendwie nach einem DLC dann wieder für 20 Euro oder so, den sie dir dann in einem halben Jahr verkaufen. Aber das verstehe ich nicht, warum es das nicht ins Spiel geschafft hat. Das kann mir auch keiner eigentlich sinnvoll erklären. Und ja, aber ansonsten, ey, ich habe jetzt natürlich auch viel gemeckert, aber es basiert natürlich auf Teil 5 und macht Dinge nochmal besser, sowas wie die Welt, sowas wie das Fahrgefühl, den Arcade-Spaß, das ist alles nochmal eine Stufe besser als in Forza Horizon 5 und deswegen gefällt es mir auch noch besser als dieser Teil und Japan ist die große Besserung, es fühlt sich auch beim Fahren einfach großartig an, das ist ein super fahrbarer Kate Sim Racer, der mir sehr viel Spaß macht und ich werde auch noch viel Zeit damit verbringen, dieses Spiel zu spielen. Immer mal wieder natürlich. Ich bin ja jetzt nicht so einer, der da mehrere Tage hintereinander das grindet, aber ich habe viel Spaß mit dem Ding und das ist wahrscheinlich so auch das beste Spiel seiner Art der letzten Jahre und auch wahrscheinlich der beste Teil der Reihe seit 10 Jahren oder so. Insofern kann ich das Spiel nur empfehlen. Es ist nicht perfekt, es hat noch viele Baustellen, es ist auch nicht so revolutionär, abgesehen von der Welt. Die ist für mich das Beste, was die Reihe hervorgebracht hat. Deswegen gibt es von mir 4,5 Sterne für Forza Horizon 6. Eine ganz große Empfehlung. So, und damit haben wir den Roundup an aktuellen Spielen, die ich gespielt habe, einmal abgehakt. Und ja, jetzt kommen die ganzen Showcases, es kam ja auch schon die State of Play, habe ich ja auch schon eine Podcast-Folge zu rausgebracht, die könnt ihr euch ebenfalls gerne anhören, deswegen auf jeden Fall abonnieren den Podcast da, wo ihr Podcasts hört und auch gerne auf YouTube und auch auf Insta vorbeischauen, gerade so für die Dokumi-Beiträge, die ich gemacht habe, aber gerade auf YouTube, auch für andere Videos zu Meinungen, Tests oder sonstigen Dingen, die so in der Videospielwelt passieren. Ja, jetzt beginnt die Summer Game Fest Zeit. Ich denke, dass ich auch das in verschiedenen Podcasts irgendwie hier so covern werde oder dass ich einmal das Summer Game Fest, denke ich mal, als eigenen Podcast mache, die Xbox Game Showcase. Es kommt ja auch noch eine Nintendo Direct angeblich und die würde ja wahrscheinlich sehr kurzfristig angekündigt werden, wahrscheinlich am Montag oder so, aber die soll Dienstag eventuell kommen. Insofern, das würde ich dann auch noch mal covern. Und dann gibt es ja noch diese ganzen anderen Showcases hier. Wholesome Direct, Southeast Asian Showcase und hast du nicht gesehen, wo auch richtig coole Sachen kommen. Und da würde ich mir wahrscheinlich dann die interessantesten Sachen raussuchen und vielleicht auch noch mal eine eigene Folge von machen. Ja, insofern Jetzt muss ich ein bisschen die Podcasts aufholen, die ich im Mai verschlafen habe, die ich aus Zeitgründen leider nicht geschafft habe. Aber ja, der Juni haut voll durch und deswegen möchte ich das auch euch bieten. Insofern, danke fürs Zuhören. Wir sehen uns dann, wir sehen uns nicht, also ihr seht mich höchstens auf Twitch oder YouTube, aber wir hören uns dann in der nächsten Folge. In dem Sinne, bleibt gesund, viel Spaß mit den Showcases, schaut ihr euch an, dann sind wir auf einer Wellenlänge und ansonsten hört ihr hier, was es dort zu sehen gab. Macht's gut, bis dann, ciao.